Guten Morgen miteinander. Es freut mich, dass ich wieder mal bei euch bin. Ich weiss gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ich glaube, das ist schon x Jahre. Ich bin ganz erstaunt, wie viele, dass sie mich doch noch kennen, obwohl ich gewachsen bin. Auch ein bisschen Breite leider. In meinem Alter wachsen wir nicht mit Höhe, sondern mit Breite. Wobei die einen haben gesagt, sie haben mich noch der Stimme erkannt. Immerhin. Also, Stimme tut sich also nicht so verändern. Nein, es freut mich, dass ich wieder bei euch bin. Ich glaube, ich bin noch nie, also ich habe das schon mal gesehen, Umbau, mal bei einem Pastoren treffen. Aber ich habe überlegt, wieso bin ich eigentlich immer wieder mal bei euch gewesen. Ich glaube, wir haben einmal noch einen Abendgottesdienst gehabt. Und das ist dann mir einmal möglich gewesen, auch zu kommen. Und am Morgen ist halt immer etwas schwierig. Aber jetzt haben wir mit dem Hans einen Kanzeltausch abgemacht und so bin ich froh, dass ich wieder mal euch gesehen habe. Und es freut mich auch, wie sich Gemeinde entwickelt bei euch. Und jetzt muss ich schnell das Glas auf die Seite tun. Nicht, dass ich das jetzt mal abschlage, das wäre dann eigentlich nicht so das Wahre. Zwei Frösche sind in einen Rahmtopf hineingehängt. Dann haben sie vom Moment an gewusst, das ist unser Lebensende, wir kommen da nicht raus. Sie haben es zwar noch versucht, haben gestrampelt und haben probiert, aber auf den Rand
zu kommen,
um aus dem
Topf
zu kommen,
das
ist nicht
gegangen. Trotzdem, sie haben gestrampelt und die Lage war hoffnungslos gewesen. Und der eine sagt es dann auch, sagt, du, da können wir nicht mehr raus, was soll ich mich abstrampeln? Der Aufwand, und ohne Kräfte, am Schluss sterbe ich sowieso, komm, ich höre auf, sagt es, schwupps, verschluckt von dieser weissen Masse, weg ist er. Der andere, vielleicht auch ein Dickkopf, der sagt, nein, es ist zwar hoffnungslos, aber ich gebe nicht auf. Ich gebe keine Sekunde von meinem Leben an. Ich strampel und strampel und dann strampelt Stunde über Stunde. Immer mit dem verbissenen, ich gebe nicht auf. Und wenn er so strampelt und zappelt und macht, plötzlich merkt er, dass das Butter wird. Und schwupps, mit letzter Kraft kumpelt er auf den Rand und, ich weiss nicht, quackt oder hüpft oder was frisch macht. Erschöpft, aber fröhlich heim. Es ist doch gut, wenn wir nicht immer zu schnell aufgehen. Und manchmal gibt's ganz unerwartete Lösungen. Etwas, wo man gar nicht denkt, dass es so rauskommt. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Frau, wo in einer hoffnungslosen Lage nicht aufgegeben hat. Sie hat einfach weiter gestrampelt. Hartnäckig hat sie das Ziel verfolgt. Und die Geschichte finden wir im Matthäus-Evangelium. Überschrieben habe ich sie mit Gnade die Grenzen sprengt. Und wir lesen gerade das erste Mal den Abschnitt miteinander. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfülle ihr doch diese Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir! Jesus wehrt sie ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick war ihre Tochter gesund. Jesus hat das Gebiet von Israel verlassen und ist in die Gegend von Syrien und Tyrus gegangen. Das hat Jesus selten gemacht. Er hat selten das Land verlassen, das Land Israel. Jesus hat sich zurückziehen, weil überall, wo er war, sind ihm die Leute nachgerannt. Aber offensichtlich ist Jesus auch über die Grenzen von Israel aus weit bekannt gewesen. Jedenfalls hat ihn die kananäische Frau erkannt, die eine schwer kranke Tochter hat. Und sie läuft hinter Jesus her und schreit: Herr, du Sohn Davids, erbarm dich über mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Und obwohl Jesus das hört und die Not von dieser Frau muss wahrnehmen, ignoriert er sie. Jesus gibt ihr keine Antwort. Das ist unglaublich. Da schreit eine Frau um Hilfe und Jesus kümmert sich nicht um sie. Das ist doch ungewöhnlich. Das ist doch gar nicht typisch für Jesus, oder? Der Jünger ist die ganze Sache ein bisschen zu bunt geworden. Sie sind doch jetzt von Jerusalem, von Israel weggegangen, dass sie mal Ruhe haben. Aber jetzt kommt die Frau und schreit ihnen hinterher, jetzt haben sie alles andere als Ruhe. Und jetzt werden sie aktiv, jetzt fangen sie sich an, für die Frau einsetzen. Aber nicht, weil sie Verbarmen haben mit dieser Frau, sondern es stinkt ihnen, dass sie immer den Lärm haben, wenn sie da rumlaufen. Keine Ruhe, immer jemand, der schreit. Also sagen sie zu Jesus: Jesus, erfülle ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Jesus, sorge mal für Ruhe. Das ist doch für dich ein Klacks. Du kannst das Problem super schnell lösen. Sag einfach, dass die Tochter soll gesund werden und dann haben wir Ruhe. Das haben sie ganz nach dem Motto gemacht, das uns ja bekannt ist. Ich bin mir selber der Nächste. Doch Jesus geht es eben nicht um seine Ruhe und sein persönliches Wohlbefinden. Er heilt nicht, dass er Ruhe überkommt. Er heilt nicht, um ein persönliches Problem, das er hätte, zu lösen. Jesus hat einen ganz bestimmten Auftrag, den er will, erfüllen. Und das sagt er den Jüngern dann auch. Er sagt: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen vom Volk Israel gesendet. Das ist mein Auftrag. Die Frau gehört aber nicht zum Volk Israel und darum will Jesus scheinbar nichts unternehmen. Darum hat er geschwiegen. Jesus ist zuerst gekommen, um das Volk Israel dienen. Und das ist auch der Grund, warum Jesus praktisch sein ganzes Leben im Gebiet von Israel geblieben ist. Er hat keine Weltreise gemacht wie wir. Er ist immer in Israel geblieben. Nur mal so in Grenzgebiet gegangen. Dieser Frau ist das natürlich egal gewesen, was für einen Auftrag das Jesus hat. Sie hat auf der Not gehabt. Sie hat dringend Hilfe gebraucht. Ihre Tochter ist schwer krank. Sie rennt zu Jesus, wirft sich vor ihm her und sagt: Herr, hilf mir! Doch Jesus bleibt hart. Keine Chance. Er lässt sie mit den Worten abblitzen: Es ist nicht recht, dem Kind das Brot wegzunehmen und den Hund, anzurühren. Knallhart, finde ich. Die Frau hat keine Chance. Jesus bleibt seinem Auftrag treu. Er hat ja schon vorher seinen Jüngern gesagt: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Das ist der Auftrag gewesen. Den hat Jesus erfüllen. Und Jesus hat gewusst, wenn ihr jetzt anfangt heilen auf heidnischem Gebiet und Heiden, dann kann er seinem Auftrag nicht mehr gerecht werden. Einerseits wird er von den Menschen überrannt in Tyrus, wie er das auch in Israel überrannt worden ist. Und was noch viel schlimmer wäre, es wäre nicht mehr klar, dass Jesus der Messias ist. Es wäre nicht mehr klar, was seine Sendung ist. Er wüsste nicht mehr, dass er der ist, der zum Volk Israel gesendet ist, der eben, wo die Propheten vorhergesagt haben. Seine Mission wäre dadurch komplett gefährdet gewesen. Und wir hätten nicht mehr erkennen können, dass Jesus der Messias ist, wenn er sein Wirken auf andere Völker ausgedehnt hätte. Klar, irgendwie können wir das verstehen, oder wenn man das so überdenkt. Aber es befremdet uns schon, wie Jesus sich da verhaltet. Wie kann man nur so schroff sein, gegenüber einer Frau, die so eine grosse Not hat? Warum erbarmt er sich nicht über diesen armen Frau-Auftrag hin oder her? Er kennt sie ja. Was wir da sehen, will uns nicht so recht gefallen. Wir haben lieber einen Jesus, der immer verfügbar ist und sofort auf jede Bitte eingeht. Einen, der unsere Wünsche erfüllt, ja, einen, der sie uns von den Augen abliest. Aber eben, Jesus lässt sich nicht einfach in unsere Vorstellungen und Wünsche hineinpressen. Es ist wichtig, dass wir da sehen, dass nicht alles selbstverständlich ist, was wir immer so für selbstverständlich anschauen. In einer Diskussion erklärt ein junger Mann, ich habe an Gott kein Interesse. Das ist ganz typisch für unser Denken. Ich habe an Gott kein Interesse. Und wenn ich, vielleicht habe ich mal Interesse, man geht eigentlich stillschweigend davon aus, dass wenn ich denn Interesse hätte, Gott an mir sowieso Interesse hat. Dann müssen wir dem jungen Mann sagen und den Leuten müssen wir sagen, ihr müsst ganz eine andere Frage stellen. Die Frage ist nämlich nicht, ob ich Interesse habe an Gott. Die Frage ist, ob Gott an mir Interesse hat. Das sind die richtigen Verhältnisse. Hat Gott an mir Interesse? Hat Gott an uns Interesse? Das ist doch die Frage. Was nützt das, wenn ich an Gott Interesse habe und er nicht an mir? Hat Gott an mir Interesse? Mit der kanonäischen Frau sagt Jesus unmissverständlich, dass er kein Interesse an ihr hat. Sie gehört nicht zum erwählten Volk Gottes. Das ist jetzt sein Auftrag, ihr jetzt zu helfen. Und er zeigt ihr das mit einem Bild, das nicht sehr schmeichelhaft ist, der Unterschied zwischen Juden und Heiden. Die Juden, Kinder, die am Tisch sitzen und Brot essen, und die Heiden, die Hunde, die um den Tisch herumschleichen. Auch nicht so. Ja? Wie Jesus da reagiert, irritiert. Aber es ist vielleicht für uns auch heilsam. Gott ist eben Gott. Und wir werden über ihn nie verfügen können. Gott kann schweigen, wenn er will. Und damit tut er nichts Unrechts. Er kann Nein sagen. Und Gott kann uns schreien lassen. Auch wenn wir aufbegehren, Gott ist und bleibt Gott. Und dass er sich uns zuwendet, ist und bleibt ein Wunder. Wenn man das versteht, dann versteht man auch, was Gnade ist. Gnade ist nämlich, dass wir etwas überkommen, was wir nicht verdienen. Etwas, wo wir kein Anrecht haben drauf. Und genau diese Begebenheit zeigt, wie gross das Wunder ist, dass Gott sich uns Heiden trotz allem zuwendet und wie gross, dass die Gnade tatsächlich ist. Also, die Frau hat eine harte Abfuhr erlebt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus ihr helfen würde, steht bei null. Ich weiss nicht, ich hätte vielleicht aufgegeben, sie vielleicht auch. So wie der Sepp Frost gesagt hat, komm, hat eh keinen Sinn. Nein, aber sie zappelt weiter wie der andere Frosch. Sie strampelt weiter. Und geistesgegenwärtig, und das war eine ganz schlaue Frau, sagt sie, das stimmt schon, Herr, was du sagst. Aber immerhin fressen die Hunde Brotkrumen, die vom Tisch von den Herren runterfallen. Das, mit dem muss man ja auch noch kommen. Das war eine ganz schlaue Frau. Ist das nicht verblüffend? Sie lässt einfach nicht locker, sie lässt sich von Jesus nicht abwimmeln. Das erinnert mich an den Kampf, wo der Jakob mit Gott gehabt hat. Gott hat ihn aufgefordert, lass mich los, es wird schon Tag. Der Jakob, dem ist das komplett egal gewesen, ob es Nacht oder Tag ist. Der hat gesagt, ich lade dich nicht los. Ich bleibe dran. Ich lade dich nicht los. Und krallt sich fest und sagt, ich lade dich nicht los, bevor du mich segnest. Tag hin oder her. Und Gott hat ihn gesegnet. Vielleicht sind wir manchmal zu anständig, zu taktvoll, um wirklich etwas festzuhalten. Vielleicht liegt es auch an unserer Mentalität. Als Schweizer sind wir so auf Konsens trimmt. Ah, du willst nicht, ja, dann lassen wir's. Das ist ja auch nicht schlecht, aber umso wichtiger ist es, dass wir vom Jakob und von dieser Frau lehren in Bezug zu Gott. Gott liebt es offensichtlich, wenn wir kämpfen. Er hat Kämpfer gern. Und selbst wenn Gott beim ersten Mal nicht auf uns eingeht, Gott lässt sich offensichtlich gefallen, dass man insistiert. Wir können schauen, all die Menschen, die grosse Werke aufgebaut haben im Reich Gottes. Alles Kämpfer. Die insistieren bei Gott. Nochmal kommen. Nochmal. Und wenn wir insistieren, ist Gott auch bereit, von unseren Wünschen einzugehen. Und jetzt möchte ich noch genauer hinschauen, wie die Frau gekämpft hat und gestrampelt, denn es ist ja auch noch wichtig, wie man das macht. Der Kampf um des Kampfes willen ist ja keine Lösung. Drei Punkte sind mir aufgefallen. Die Frau anerkennt Jesus. Die Frau hat genau gewusst, mit wem das sie redet. Jesus ist für sie nicht einfach ein Wunderheiler gewesen. Sie hat seine Sendung gekannt. Denn sie sagt, du Sohn Davids. Aus dem Mund von einer Heidin. Du Sohn Davids. Sie hat genau gewusst, mit wem das sie es zu hat. Im Gegensatz zum Volk Israel, wo sie immer gefragt hat, ja, wer ist denn der? Sie hat gesagt, du Sohn Davids. Sie hat ihm bei seiner Sendung angesprochen. Sie hat genau gewusst, mit wem sie es zu hat. Mit dem Sohn Gottes. Mit dem erwarteten Messias vom Volk Israel. Wie hätte er sonst Wunder können vollbringen? Und als zweites, sie akzeptiert ihre Stellung. Wo Jesus sie den Hund zugeordnet hat, was ja, ich weiss zwar nicht, was für Ansehen die Hunde damals hatten, aber ich denke, es ist nicht so wahnsinnig begeisterungswürdig, wenn sie den Hund zuordnet. Und dass sie eigentlich kein Anrecht hat aufs Brot, hat sie ihm voll und ganz recht gegeben. Sie hat nicht aufbegehrt. Sie hätte können sagen, ja, das regt sie eh schon lange auf, dass sie als Heide immer an zweiter Stelle kommen. Und jetzt sagen sie sogar noch als Hund bezeichnen. Sie sind typisch. Sie hätte können reklamieren. Sie hätte sich können ärgern. Sie kann ja auch nichts dafür, dass sie in einem Heidenvolk auf die Welt gekommen ist. Wir können ja auch nichts dafür, wenn wir als Schweizer oder Deutsche oder Italiener auf die Welt kommen. Niemand hat mich gefragt, ob ich Schweizer will sein. Ich war es einfach gewesen. Also Jesus. Aber sie akzeptiert das Urteil von Jesus. Sie rebelliert in keiner Art und Weise, wo er sie abblitzen lässt. Sie sagt einfach, ja Herr, es ist so. Ich akzeptiere meine Stellung. Sie hat gewusst, in welcher Position sie vor Gott steht. Und wie heilsam wäre das für viele Menschen, wenn sie bereit wären, das Urteil von Gott über ihrem Leben zu anerkennen, statt sich immer dagegen zu wehren. Denn keiner von uns ist wirklich gerecht. Keiner kann Gott irgendetwas bringen, Wir sind alle sind wir vor Gott Sünder. Es gibt keine Ausnahme. Und alles rebellieren dagegen, alles versuchen schön zu reden, nützt nichts, besser ist, mir gehen Gott recht. Wie die Frau. Und so haben es auch viele Menschen damals gemacht, wo der Johannes der Täufer unterwegs ist. Das ist für mich eine Aussage in der Bibel, die für mich exemplarisch ist, wenn mich jemand fragen würde, was ist denn Bekehrung eigentlich? Was heisst denn das, wenn ich mich Gott zuwende? Ist das eine von meinen Standardantworten? Das ganze Volk und sogar Zolleinnehmer haben Gott in seinem Urteil Recht gegeben. Gott Recht gegeben. Ich sage, jawohl, du hast Recht. Meine Philosophie und mein Denken über das Leben und die Erklärung der Welt, die ist falsch, aber was du sagst, ist recht. Ich gebe dir recht, auch im Urteil über mich selber. Genau das hat die Frau gemacht. Sie hat Gott das Urteil recht gegeben. Sie hat sich nicht gewehrt dagegen, dass sie Heidin ist. Sie hat gesagt, du hast recht. Ich gehöre zu denen. Und das Urteil über meinem Leben ist recht. Und als drittes, was sie gemacht hat, sie appelliert an Gnade. Seinen wahren Zustand zu akzeptieren, heisst ja noch lange nicht, dass man resigniert. Die Frau hat gewusst, dass sie kein Recht kann einfordern als Heidin. Aber sie fleht um Gnade. Hab Erbarmen mit mir. Sie bittet um etwas, wo sie weiss, dass das ihr nicht zusteht. Und geschickt hat sie das Bild von Jesus aufgenommen. Das war eine ganz schlaue Frau. Ich weiss nicht, ob ich die Idee gehabt hätte, so zack darauf zu reagieren. Immerhin fressen die Hunde Brotkrumen, die vom Tisch von ihren Herren runterfallen. Mit anderen Worten, Jesus, ich will niemanden verdrängen. Sie können alle am Tisch sitzen bleiben. Ich will nichts in Anspruch nehmen, was nicht mir gehört. Deine Kinder sollen so viel Brot essen, wie sie wollen. Aber ich möchte einfach etwas von dem, was runtergeht. Das langt mir schon. Ich muss nicht am Tisch sitzen. Wie lange Brot rum. Denn das Brot, das du deinen Kind auftischst, das ist dermassen grosszügig, da muss ein Haufen vom Tisch runtergehen, dass das noch für alle Heiden langt. Und auch für mich und meine Tochter. Und Jesus staunt über den Glauben von dieser Frau. Ein Glauben, den er so in Israel selten angetroffen hat. Und er sagt ihr, Frau, dein Glauben ist gross, was du willst, soll passieren. Und von dem Augenblick an ist ihre Tochter gesund worden. Jesus erbarmt sich über diese Frau. Obwohl er sich auf heidnischem Boden befindet und obwohl die Frau keine Jüdin ist. Der Glaube sprengt Grenzen. So ist es schon immer gewesen, auch schon im Alten Testament. Und darum finden wir sogar im Stammbaum von Jesus Frauen, die ursprünglich Heidinnen gewesen sind. Beispiel die Prostituierte Rahab oder auch die Ruth. Keine jüdische Abstammung. Sie sind im Stammbaum von Jesus, Vorfahren von Jesus. Durch den Glauben sind sie zu Menschen geworden, die unter Gottes Segen stehen. Sie sind von Gott begnadigt worden. Jetzt muss ich mich fragen, ob Jesus vielleicht seinen Auftrag aufgegeben hat. Zuerst hat er ja so fest daran gehalten, dass man denkt, das ist null Chance für die Frau. Ist er sich selber untreu geworden? Hätte er recht hart bleiben müssen? Nein, er hätte nicht hart bleiben müssen. Jesus macht da deutlich, dass das Prinzip der Gnade über dem Prinzip der Erwählung steht. Die Lektion haben übrigens auch die Jünger nachher nochmal müssen lernen und der Petrus, wo es denn endlich begriffen hat, dass das, was Jesus da hat, nicht nur für die Juden ist, sondern dass seine Sendung über Grenzen sprengt, dann sagt er, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, jeden, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jesus hat in Syrien kein Heilungsfeldzug durchgeführt. Wenn aber ein Mensch ihm vertraut, ihn erkennt, dass der Gesandte Israels als der Messias, als der Retter, den kann Jesus nicht anders. Es ist denn egal, aus welchem Volk, an welchem Ort und aus welchem Geschlecht ein Familienmensch kommt. Denn jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet werden. Natürlich hat Jesus gewusst, dass sein Leben und Sterben weit über Israels Grenzen heraus Bedeutung haben wird. Sonst hätte er den Jüngern nicht den Auftrag gegeben, das Evangelium in die Welt zu verbreiten. Gehen die alle Völker und machen die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Gnade Gottes sprengt eben alle Grenzen und jeder Mensch, der zu Jesus kommen will, wird bei Jesus Annahme und Aufnahme finden. Ob er zum auserwählten Volk Gottes gehört oder nicht, ob Frau oder Mann, ob Kind oder Erwachsene oder was auch immer. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Verbreiten wir doch die frohe Botschaft, denn das ist die Botschaft, die Grenzen überwindet. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für das, was du da hast an dieser Frau. Du hast uns gerade an dem Beispiel gezeigt, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass Gnade auch für uns gilt. Und dass das, was wir überkommen und überkommen haben, auch von dir, dass wir darauf gar kein Anrecht eigentlich haben, sondern dass das ein Geschenk ist von dir. Und das Geschenk, das bist du bereit, jedem Menschen zu geben, der sich auch so verhaltet, wie die Frau das gemacht hat. Und Herr, hilf uns, dass wir mit daran beteiligt sind, die grossartige Botschaft weiterzugeben. Dass du uns unsere Schuld vergisst. Dass du, Herr Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist und du verstand und dass wir so ewiges Leben überkommen. Egal, ob wir reich oder arm sind, ob wir in der Schweiz geboren sind oder nicht, ob wir jüdisch sind oder nicht, ob wir erwachsen sind oder Kind, jeder, der zu dir kommt, über dem erbarmst du dich.